Internet ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu den Weinflaschen für den Monat Dezember 2014, sozusagen die Weihnachts-, nee, nicht nur sozusagen, sondern die Weihnachtsausgabe. Es gibt Getränke zum Fest, wie genau. Letztes Jahr auch schon.
Ja, und vorletztes Jahr.
Echt, aber das ist schon das...
Ja.
Boah, ey, das ist ja furchtbar.
Mhm. Wir haben vorletztes Jahr angefangen, da haben wir zwei Sendungen mit Jacques Weinepo Wein gemacht. Stimmt. Das erste war so Mosel...
Saar-Ruwer.
Mosel-Saar-Ruwer. Und das zweite war dann schon hier Cremant von Vela Dubai.
Ah, stimmt, und ja. Der war auch gar nicht schlecht. Das war so ein 10-Euro Cremant, ne?
Ja, genau. Und dann noch einen weißen, einen roten, beziehungsweise vier vielleicht sogar. Wir hatten noch irgendwie so einen Jurançon, glaube ich, ne? So einen süßen Weißwein aus dem Jurançon.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Als Dessertwein.
Ja. Ich vermute, wir trinken diesmal Rotwein, oder? Nee, gar nicht wahr, der ist weiß.
Wir trinken Cremant, wir trinken Weißwein und wir trinken Rotwein.
Ah ja.
Also wir fangen an mit einem Cremant aus dem Jura, so wie letztes Jahr.
Aha.
Wir sind
der letztes
wieder bei
Jahr war geil, aber ich glaube, der ist ausverkauft, schon. Oder?
Das weiß ich
gar nicht mehr. Wo hatten wir den her?
Weinrebellen.
Weinrebellen.
Ja, das ist ja hier meine Hamburger... mein Hamburger Laden, der eben französische Weine importiert.
Ach, war das diese äußerst attraktive Dame, die wir auf diesem libanesischen Wein
haben? Ja, genau, genau.
Ja,
genau.
Oh.
Mel,
genau. Hui.
Ja, genau. Da gibt's Rolé und,
Olé.
Gibt's auch Moss. Die haben auch Moss. Alex hat ja auch Moss. Also, die Weine jetzt hier sind ja von Alex, wieder, wie in der,
Sendung, in der November-Sendung. Von vorhin.
Ja, genau. Und ich hatte überlegt, ob wir sozusagen nochmal die Weine, die wir mit Alex irgendwie im Februar an der Loire probiert haben, ob wir damit nochmal eine Sendung machen.
Aber wird's teuer, ne?
Ja, ne, das ist auch immer so ein bisschen, was er gerade da hat an Menge, ne? Also hatte dann irgendwie ein oder zwei Weine, da waren im Zweifelsfall nicht mehr genügend Mengen da. Der handelt ja nicht mit riesigen Mengen an Weinen, sondern
Ich ja wirklich beeindruckend fand, ich weiß leider nicht mehr, wie viel es war, er hatte dann gesagt, wie viel er überhaupt daran verdient an einer Flasche. Das ist ja nichts.
Ja, es ist
also das war irgendwie sowas wie 50 Cent oder so.
Ja, es kommt ein bisschen natürlich auf den Wein an, ne? Aber je nachdem, das ist nicht viel. Also ich meine, ich weiß nicht, ich habe es so... Also ich weiß jetzt, also wenn man alles abrechnet, ja, eigentlich müsste er ein bisschen mehr haben.
Echt? Dann hat er mich verarscht,
ja,
um auf die Tränendrüse zu drücken. Schwein.
Aber es ist unterm Strich ist es nicht viel. Also sagen wir mal, du hast einen 9-Euro-Wein.
Ja.
Dann, also jetzt so in dieser Bio-Szene mit, also wenn du wirklich jetzt sozusagen selber als Händler die Weine beim Winzer kaufst, dann hast du vielleicht 30% da dran, ja.
Ja.
Und dann musst du halt die ganzen Fixkosten abziehen. Er hat jetzt irgendwie zum Beispiel ja das, also er selber ist ja in Paris, dann hat er das Lager.
Irgendwo im Westfälischen, nee, irgendwo im Rheinland hat er das Lager, glaube ich, ne?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht irgendwo in Bingen oder so hat. Also
Kann auch sein.
Wie nennt man die denn? So ein Full Service,
also ja, genau.
Die dort eben auch verpacken und versenden und so weiter. Ne? Klar, die nehmen natürlich auch nochmal Geld dafür und so weiter und so fort. Also klar, es bleibt nicht viel übrig. Ne? Also von den 3 Euro, die man vielleicht hat, gehen dann nochmal eben diese ganzen Handlingkosten runter.
Ja. Ja?
Also es ist nicht viel. Und dafür, deswegen finde ich es auch, also ich finde es einfach toll und bemerkenswert. Ich habe es ja selber auch probiert und hätte es auch gerne weitergemacht, einfach so, also mit solchen Weinen zu handeln. Das ist einfach großartig, finde ich. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite die Winzer, die er hat, das sind ja meistens auch eben Leute, die also teilweise von der Hand in den Mund leben, ne? Oder zumindest auch nicht jetzt nicht reich werden. Ne? Wir waren ja da im Februar eben bei denen, die da gerade ihr Häuschen selber gebaut hatten, Bertin de Latt, ne? Die diesen schönen Le Chalier Chenin hatten und diese Pop-Perlweine da. Ja, meine Güte, ne? Die haben mit 1,5 Hektar angefangen und haben dann vielleicht nochmal irgendwann ein, zwei Hektar dazu. Dann hast du irgendwie eine Familie und musst irgendwie deine Weine irgendwie, also ja nicht nur erzeugen, du musst sie ja auch noch vermarkten. Du musst ja auch noch irgendwie damit mit den Flaschen unterm Arm durch die Gegend rennen.
Ja, wobei, da hat er ja Glück gehabt mit seinem, mit diesem, wie hieß der, Pop? Hieß der, hieß wirklich Pop, ne?
Nee. Ja, ich meine, ne?
Popsec.
Genau, Popsec genau. Und Sautillon, ja.
Da hat er ja richtig Schwein gehabt, weil er erzählt hat, dass dieses vollkommen, also in meinen Augen total schmerzhaft aussehende Etikett in Paris bei diesen ganzen Hipstern total abgehen würde. Weil das so, yeah, das ist mal geiles Design. Irgendwie, das sah halt so.
Es war sehr irgendwie, was sagte aus. Er irgendwie so mit mehr oder weniger mit so mit Word Clip Art gemacht.
Ja, genau.
Oder so, ne? Also so schlimm sah es eigentlich nicht aus wie Word Clip. Also es gibt ja nicht viel Schlimmeres als Word Clip Art, aber das war schon besser, aber ja, es war irgendwie schon sehr handmade.
Ja. Wo du sagst, wo wir bei Händlern sind, kennst du Wine in Black?
Klar.
Ja, die haben eine App, ja? Was ich total super finde, so eine App. Ne? Also ist halt so ein Händler, ich weiß gar nicht genau, wie die funktionieren. Die haben geile Weine für gute Preise, habe ich so das Gefühl.
Naja, die funktionieren wie Zalando, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ach so. Also
da gibt's jemanden im Hintergrund, der hat da ganz viel Geld reingeschmissen.
Aha.
Und sie versuchen halt irgendwann dann auch in die schwarzen Zahlen zu kommen.
Ach so, okay.
Und letztlich funktioniert, letztlich ist es halt, wie soll ich sagen, das ist halt, es läuft halt nur über Angebote, ne?
Ja, genau. Ja. Also die kaufen dann halt ganze Chargen und können die entsprechend billig verkaufen, schätze ich mal. Ja, also ist mir zumindest gerade passiert in Franken, dass ich ein Sauvignon Blanc nicht mehr bekommen habe vom Winzer, weil Wine and Black alles gekauft hat von ihm. Mhm. Ja, und jedenfalls haben die so eine App und das ist halt auch total toll. Wollte ich was bestellen, musste deinen Geburtstag eintragen, weil ist ja Alkohol, ne?
Mhm.
Geht aber nicht. Also die App hängt sich dann auf. Immer wenn du deinen Geburtstag eintragen willst, hängt die App sich auf. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld Wine in Black nicht verdient, weil die App im Arsch ist. Das würde mich echt mal interessieren.
War der Paul nicht mit dabei?
Ja, habe ich ihm gesagt. Der meinte, ja, don't get me started.
Okay.
Also
der wiederum macht halt, finde ich halt, da einen echt guten Job, weil er halt wirklich auch tolle Weine da reinbringt. Ja. Ich sag mal, im Gegensatz jetzt zu einer normalen Schnäppchenplattform hat das Ganze natürlich auch eine andere Optik und ist jetzt auch, also das sind ja jetzt keine Tiefstpreise, ne? Das ist ja, also in der Weinszene würde ich sagen, ist immer so die Frage, ist das jetzt, was die da machen, gut oder schlecht? Also schadet das sozusagen dem Rest, schadet das den anderen Händlern, schadet das den Winzern? Oder eben nicht. Ne? Mhm. Also es gab jetzt einen deutschen Winzer aus Neuseeland, Schubert heißt er, der hat sich irgendwie total darüber aufgeregt, dass sie bei Wine in Black irgendwie seinen Wein verkauft haben, weil die haben ihn nicht direkt bei ihm gekauft, sondern mit einem Zwischenhändler.
Mhm.
Und haben den, ich weiß nicht, 12% günstiger verkauft oder so. Und dann, da sage ich dann auch, hey, lass mal die Kirche im Dorf, ja. Die verkaufen einen Wein, wenn er gut ist, dann werden die Leute deinen Wein wieder kaufen wollen. Und dann können sie ihn aber nicht mehr bei Wine in Black verkaufen, weil da ist er ja dann abverkauft.
Ja.
Also gehen die auf die Suche und kaufen den Wein woanders. Ne?
Ja.
Sprich bei den normalen Händlern. Ja. Und dann, wenn sie den wirklich gut fanden, dann kaufen die den Wein auch mit 12% mehr. Ja. So, also wo ist das Problem?
Ja.
Wo ist das Problem? Ich glaube, das Problem hat eher Wine in Black, die wo es, glaube ich, relativ schwierig ist, könnte ich mir vorstellen, ist ja alles nur so blauer Dunst, aber die Leute eben bei der Stange zu halten.
Ja.
Ne? Das sind ja keine, ich glaube nicht, dass das wirklich treue Kunden sind, ne? Sondern man muss sie immer wieder
anfüttern.
Anfixen,
ja, du willst halt eine App haben, die dann immer mal wieder neue Angebote pusht.
Ja,
was ich aber super finde.
Die kommen dreimal die Woche, die Angebote.
Ja, finde ich halt geil. Problem ist, ich kann mir das nicht kaufen. Das ist halt, die verdienen an mir im Moment kein Geld, obwohl ich denen eigentlich Hunderte hinterherwerfen wollen würde.
Ja.
Das ist halt schon echt ein bisschen peinlich.
Das ist dann schon doof, ja.
Der Sauvignon Blanc, den ich trinken wollte, ist übrigens von Christian Stahl.
Mhm.
Das war auch einer der Winzer, die dann, als wir auf diesem Foodcamp waren, haben wir eben abends gekocht und dann sind halt so Winzer vorbeigekommen, haben ihre Weine mitgebracht und ein bisschen präsentiert, so, ne? Weil war ja so eine Werbeveranstaltung letztendlich auch.
Mhm.
Und Christian Stahl war halt da und hat seine Weißweine ausgeschenkt und hatte 5 Weine dabei und die waren alle 5 gut. Das ist mir noch nie vorher passiert. Also normalerweise sagst du so, ja, ein Winzer, fünf Weine. Einer ist geil, vielleicht sind zwei noch geil und die anderen sind okay. Ja. Und sagst dann halt so, okay, komm, hier von dem bunkern wir uns, verstecken wir uns hinter der Tür noch zwei Pullen für später, dann haben wir noch oder so. Das hätte ich mit diesen fünf Weinen mit allen machen können. Das war wirklich beeindruckend gut. Also das habe ich so noch nicht erlebt.
Christian hat uns ja auch Weine zugeschickt.
Habe ich ihm dann auch gesagt,
hier jetzt eigentlich vorher sind die zum Probieren jetzt oder sind die?
Ich glaube, wir machen da einfach eine Sendung draus. Also weil ich hatte so mit dem gequatscht irgendwie und meinte, ja, wir machen hier so Weinsendungen und sowas. Meinte, ja, kann ich euch auch mal was schicken? Ja klar, mach mal. Oder findest du doof?
Nö, können wir schon machen. Ich fahre übrigens auch nach Franken. Drittes Novemberwochenende und ich werde die Podcast-Tour weitermachen.
Ah, sehr also, sprich, brav.
Jetzt geht's endlich weiter. Bickel Stumpf werde ich auch sein und noch einige, die ich noch nicht verrate. Ja. Vor allen Dingen werde ich mindestens eine Person mit dabei haben, die sozusagen von der naturwissenschaftlichen Seite aus mal diese ganze Geschichte betrachtet, auch mit Naturweinen und mit Betoneiern und mit Amphoren und so weiter. Das wird, glaube ich, echt ganz spannend.
Betoneier?
Ja. Was das? Ja, das ist so ein... Ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt der heiße Scheiß wäre. Das wäre vor 3-4 Jahren war es der heiße Scheiß. Nee, es gibt halt, also du kannst deinen Wein ja im Holz ausbauen, im Edelstahl ausbauen, in der Amphore ausbauen. Ja. Das ist die älteste Form. Und dann wird aber Wein eben auch im Beton, also in Betonwannen, Betonbecken ausgebaut. Das wird auch schon ganz, ganz lange gemacht.
Und warum heißt das Ei?
Ja, es gibt dann halt auch nochmal sozusagen den Esoterik-Beton.
Ach so.
Das ist dann ein Ei, also in Eiform, in dem der Wein eben in diesem Ei schwingt.
Schwingt.
Ja, der hat natürlich, also der hat halt keine, dieses Betonei hat halt keine Ecken und Kanten, sondern dieser Wein dreht sich sozusagen in diesem Ei.
Merkst du selbst, ne?
Ja, ja, okay. Sag ich ja.
Dieser Anthroposophen-Butze da.
Ja, das machen nicht mal, ja, das machen natürlich auch Anthroposophen, aber es
ja, bei denen ist doch alles ohne Ecken, dachte ich immer.
Hm. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja, das ist irgendwie... Also was mich vor allen Dingen interessiert bei diesen Betoneiern ist ja, wie die mit der Radioaktivität im Beton umgehen. Das finde ich wirklich eine interessante Sache.
Radioaktivität im Beton?
Ja, Beton hat normalerweise Radioaktivität.
Ja.
Bis auf, wie heißt denn der Portland-Beton, glaube ich. Das ist irgendwie der teuerste Beton. Bei dem kriegen die das irgendwie raus.
Aha.
Ansonsten hast du halt da irgendwie einen Strahlbeton immer irgendwie so ein bisschen aus. Das
cool.
Kann sozusagen ja eigentlich nicht im Sinne der
Ecken
Naturweinmacher sein, ne?
Der also Eckenvermeider.
Es gibt dann auch wieder welche, die sozusagen Eier aus Holz herstellen. Also ja. gibt schon echt Freaks.
Gibt's auch Eier aus Stahl?
Ja, Edelstahl.
Eier aus Stahl.
Damaszener Stahl.
Wenn du noch jemanden suchst, wo du hinfahren willst in Franken, ich habe noch einen Winzer kennengelernt, den fand ich auch vollkommen beeindruckend. Zwei Wunderkinder. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast.
Ja, ja, habe ich.
So ein sehr nerdiger, bärtiger Typ, irgendwie mit seiner Freundin, der dann auch erzählte, ja, eigentlich ist er was, Philosoph, und die haben irgendwo in England gelebt oder so.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie dazu kamen, aber irgendwann haben sie sich gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein hier. Wir machen jetzt mal Wein. Und die machen einen, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, es war sogar ein Orange Wine, den die hatten.
Ja, ja.
Sowas habe ich noch nie getrunken. Das war sehr, sehr anders. Also sehr, sehr anders. Muss ich auch mal gucken, ob ich mir davon irgendwo was besorgen kann. Hat der Zülch das im Angebot irgendwo bei sich? Nee.
Nee, wenn, dann hat er Vetter.
Ja.
Das ist auch Franken. Stefan Vetter. Ja, hat er sogar.
Aber ich will ja zwei Wunderkinder trinken. Der war echt lecker.
Ja, es gibt so eine kleine Szene von Winzern, die da echt auch ein sehr abgefahrene Sachen machen, ja. Also Stefan Vetter, die zwei Wunderkinder, ihr war drei Zeilen eigentlich auch da?
Hattet ihr drei Zeilen war auch da, ja. Auch sehr schön, auch ein sehr schöner Wein. Mhm. Und der hat ja auch drei Zeilen, der hat ja auch nur 1,5 Hektar oder sowas. Mhm. Also, das heißt, praktisch haben wir an dem Abend seine komplette Ernte getrunken.
Ja, ich habe auch noch zwei, also für die Podcast-Serie habe ich auch noch zwei, die so in diesem Bereich arbeiten.
Ah, cool.
Ja, ja, ich glaube, das wird ganz schön.
Für also deine Podcast-Serie, oder?
Für meine jetzt, ja. Also für Original verkocht. da freue ich mich auch echt drauf, weil es wird total Zeit, dass ich irgendwie wieder in ein Weinbaugebiet komme. Ja, aber ja. Bevor ich da hinkomme, machen wir erstmal jetzt.
Genau, machen wir jetzt mal Flasche den Cremant auf.
Machen wir erstmal Cremant auf.
Mal gucken, wie ich das hier überlebe, also beziehungsweise mein Wohnzimmer das überlebt. Ordentlich Druck hat sie. Eieiei.
Weil lieber, ich stecke mir mal lieber den Flaschenhals in den Mund.
So für den Fall, weißt du, dass das so losspritzt. Aber hat's nicht. So. Dann nehmen wir mal die Sektflöten, ne? Weil wir wissen ja, Schaumwein nur aus der Sektflöte. Pardon. Mir ist ein bisschen CO2
das Übliche.
Zu Kopf gestiegen.
Ach, das lernt er auch nicht mehr.
Nee. Ach je, jetzt die Nase ganz zu. Super. Na toll. So ein Scheiß. Was mache ich denn jetzt? Abwarten. Du kannst mir ja sagen, was ich riechen soll, dann rieche ich das einfach.
Ach so, ja, ich versuche mal.
Okay.
Ja.
Nee, ich rieche nichts mehr. Fuck.
Echt?
Gott, wie ich das hasse. Meinst du, Nasenspray hilft? Oder macht's das nur noch schlimmer?
Was hast du denn für eins?
Ja, hier so Abschwell.
Abschwellend, ja doch, hilft.
Okay. Jetzt ist halt auch noch leer. Ich krieg's. Dann!
Scheiße! Oh! Darf doch!
Das Leben ist so hart. Das ist alles so ungerecht. Naja, mach mal, erzähl mal was. Was trinken wir denn eigentlich gerade?
Genau. Wir trinken. Oh Gott, das hört sich wirklich nicht gut an.
Ja, aber das war jetzt auch da. Ich habe jetzt auch ein bisschen Theatralik damit beigemengt.
Okay. Okay, wir trinken Cremant du Jura, Brut 2011. Also Brut haben wir ja in der letzten Sendung gelernt. Ne? Das sind dann so zwischen 6 und 15 Gramm Dosage.
Dosage, und Restzucker, Dosage, ne? Sagt man auch auf Deutsch, oder?
Ist auch, Restzucker ist, das ist falsch. Weil Restzucker ist ja das, was im Wein bleibt. Wenn er nicht durchgegoren ist.
Und Dosage ist,
das, was man dazu gibt.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre dasselbe, weil letztendlich ist es doch alles Zucker, oder? Nein.
Nein, genau. Weil, ja, also ein Restzucker ist halt der Zucker, der in der Traube drin ist.
Ja.
Und eine Dosage ist halt irgendein anderer Zucker, ne? Also der war nicht in der Traube drin. Das kann, wie gesagt, das kann weißer Zucker, brauner Zucker sein. Es kann Süßmost sein, es kann Traubensaft sein. Ganz unterschiedlich.
Ich verstehe schon. Enthält eine Zuckerart.
Mhm, genau. Okay. Eieiei.
Genau.
Und wir haben hier 100% Chardonnay. Also die wichtigsten Weißweinrebsorten im Jura sind Chardonnay und Sauvignon. Sauvignon ist der andere Name für Traminer. Mhm. Und Traminer ist ja eine der ältesten so mitteleuropäischen Rebsorten und hat seine Heimat mit ziemlicher Sicherheit genau da, also im Jura. Und ist dann von da aus irgendwie in die anderen Gebiete irgendwann gekommen. Also es ist eine sehr, sehr alte Weinregion, die wie wenig andere irgendwie unter dieser Reblauskatastrophe im 19. Jahrhundert gelitten haben, weil sich das Gebiet also nicht mehr wirklich erholt hat seitdem. Also es ist, glaube ich, noch ein Zehntel der damaligen Flächen halt heutzutage unter Reben. Und es sind halt auch ganz viele Rebsorten, die dort angebaut worden sind, die heute gar nicht mehr da sind.
Und die haben die auch nicht wieder aufgeforstet? Also mit, wie nennt man das hier? Also mit so Aufpfropfen?
Nee.
Also warum nicht?
Ja, wahrscheinlich, weil die einfach zu arbeitsintensiv waren. Also es gibt eben Sauvignon und ein paar Rotweinsorten gibt's schon, aber das meiste an diesen alten Sorten ist halt mehr oder weniger weg. Es gibt mittlerweile 2-3 Winzer, die gerade versuchen, diese Sorten irgendwie wieder anzubauen im gemischten Satz erstmal, ja, und die dort eben wieder zu vermehren dann auch. Also vermehren kann man ja, indem man sie eben klont.
Ja.
Aber man kann sie eben auch vermehren, indem man wirklich irgendwie die sozusagen Stock für Stock irgendwie wieder pflanzt. Ja.
wo du Stock sagst, fällt mir ein, zwei Hörer von uns, also eine Hörerin und Hörer, ein paar, sind ins hier. Wo waren wir? An die Loire gefahren mit dem Auto, ja. Und haben gefragt, sollen wir was mitbringen? Dann habe ich halt direkt gesagt, ja, ein Karton Lemur, dringend. Ja, das war der Wein, ich habe in irgendeiner Sendung hatten wir schon mal drüber geredet, ein Wein, der was ist das? Clos Cristal, glaube ich, ist ja, die genau, Domäne. Genau, ne? Genau. Der auf, also da stehen Mauern und der Wein wurzelt auf der sonnenabgewandten Seite der Mauer, wächst ja. durch die Mauer, also durch ein Loch in der Mauer, sodass die Traube selber auf der sonnenzugewandten Seite der Mauer wächst. Das heißt, er wurzelt im Kühlen und blüht im Warmen.
Genau.
Und das ist halt sehr einzigartig. Und davon wollte ich unbedingt noch einen Karton haben. Die sind dahin gefahren und haben mehrfach versucht, da Wein zu kaufen. Auf dem Gut, und es hat nicht funktioniert, weil da war dann mal irgendwie keiner da und irgendwer hat einen Schlüssel nicht gefunden und der Chef wusste auch nicht so genau und ja, dann sind sie halt woanders hin, halt nach gegenüber oder sowas und haben da ein bisschen Wein gekauft und haben gesagt, sag mal, da drüben ist da, was ist denn da eigentlich los? Und die sagten halt, ja, die haben hier die mieseste Arbeitsmoral von allen, total verpeilt, eigentlich ein Wunder, dass die überhaupt noch Wein zu machen in der Lage sind und sowas. Okay. Das heißt, als wir da waren,
haben wir extremes Glück gehabt.
Und genau, und zufälligerweise ja einfach nur da jemanden angetroffen haben, haben wir extremstes Glück gehabt. Ja. Und ich habe jetzt keinen Karton Lemur.
Das ist schade, ja. Aber zumindest hat der Alex Zülcher irgendwie den einfachen Zumilch-Champigny im Programm. Was ja auch ein schöner Wein ist.
Ja, aber ich finde das halt, ich fand halt das mit den Mauern so romantisch. Mauern,
das ist halt schon so
ein,
toll, ja.
Das ist halt so ein, ja. so ein, da geht's doch nicht mehr ums Getränk, sondern um die, ne, um die Haltung dahinter.
Ja. Ja, das ist schon echt
wieder was.
Spannend. Habe ich ja mittlerweile auch verblockt, das Ganze. Also unseren Loire-Trip kann man da also auch irgendwie, kann man sich dann da irgendwie auch anschauen.
Wo? Bei dir im Blog?
Ja, genau. Wie es aussieht. Also der verpeilte Marc Genzollen, der uns da irgendwie über den Weg gelaufen ist, der hatte ja auch irgendwie, ich weiß auch nicht, der war, glaube ich, auf irgendeiner Weinveranstaltung und hat dann auch länger getrunken und kam dann auch gerade erst.
Ach, der war schon Knülle, als wir den getroffen
haben. Nee, der war nicht Knülle, der war einfach irgendwie übernächtigt, glaube ich.
Ach so.
Ja. Ja, aber wir haben echt Glück gehabt. Das war echt schön. Das war ja. Also ich wollte da ja unbedingt hin, weil ich die halt getroffen hatte, irgendwie auf dieser Naturweinmesse in London im Jahr zuvor. Und hatte aber das irgendwie sozusagen nicht mehr integriert bekommen da in unsere Reise und hatte die ja halt auch nicht irgendwie, die hatten irgendwie auch auf eine Anfrage von mir nicht reagiert und
Tja, jetzt weißt du warum.
Sich jetzt auch, ne? genau, und dann haben wir echt Glück gehabt. Mhm. Jura, genau.
Jura
und Bouronfos ist das Weingut. Das sind zwei, also ein paar, die kommen irgendwie aus Lyon, glaube ich, ursprünglich und sind da halt hin, das sind eigentlich also Landwirte, die mit Weinbau erstmal gar nichts zu tun hatten und sie, also Peggy heißt sie, Peggy Bouronfos, die hat dann irgendwann angefangen halt im Dorf, wo die halt hingezogen sind, irgendwie auf dem Weingut beim Nachbarn so ein bisschen mitzuarbeiten und hat wohl irgendwie... Also im Dorf heißt sie irgendwie, sagte mir jemand, La Peggy. Ist also irgendwie, obwohl sie von außerhalb in dieses sehr traditionelle Dorf gekommen ist, irgendwie sehr anerkannt aufgrund ihres besonders spaßigen Charakters wohl auch irgendwie. Und irgendwann kam halt ein alter Winzer auf sie zu und meinte, also wenn du jetzt Wein machen willst, dann nimm meinen Weinberg, ich höre auf. Und dann hat sie halt vor ein paar Jahren angefangen, selber Wein zu machen. Und ihr Mann, der irgendwie woanders gearbeitet hat, ist halt mittlerweile irgendwie dazugestoßen. Und ja, die gehören jetzt irgendwie so zu den kleinen sozusagen Nachwuchswinzern da in dem Bereich. Ne? Mhm. Ist halt auch ein schwieriges Gebiet bis heute. Also es gibt viele, die aufhören dort. Es ist relativ aufwendig, dort zu arbeiten. Die Preise sind nicht so, wie sie vielleicht sein sollten. Und,
na, also der Rollet war spottbillig.
Ja.
Also gemessen an der Qualität dieses Cremants von letztem Jahr, ich bin immer noch sehr, sehr geflasht davon. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich nicht irgendwie noch ein paar Kartons davon eingelagert habe. Aber wo? Ach.
Tja. Und es gibt ja auch immer wieder neue interessante Sachen.
Das ist das Problem.
Ja, also 4 Hektar Domäne ist das und ich habe noch ein paar andere Sachen von denen auch probiert. Das ist echt schön, was sie machen. Also tolle Weine. Also ja, schauen wir mal. Also
ich finde, der riecht nach irgendeinem Gebäck, aber nach irgendeinem Gebäck mit, also so ein Plunder mit. Wie so ein bisschen wie so ein wie heißen denn diese Puddingbrezel, weißt du?
Ja, ja, stimmt.
Diese Vanille mit so ein bisschen Vanillepudding drin ist immer zu wenig. Also immer viel zu viel Hefeteig und viel zu wenig von dem Vanillepudding. Außer bei der Konditorei, deren Namen ich vergessen habe.
Mm.
Fuck. Fällt mir noch ein. Oder Shownotes, guckt doch bitte mal. Die Konditorei in Frankfurt am Main gegenüber vom Hauptfriedhof. Da gibt's nämlich, das sind keine Puddingbrezeln, sondern das sind so Puddingtaler. Da ist der Hefeteig ist einfach nur so ein Hefetaler, der als Boden dient für eine riesige Puddingbatzen, der da oben drauf liegt. Völlig geil. Tollsten Puddingteilchen aller Zeiten. Bäckerei. Hast du nicht gesehen? Nee, hab ich vergessen. Ah, der riecht aber toll.
Hm. Da ist so ein bisschen Nuss auch mit drin, so ein bisschen geröstete Nuss, oder?
Ja. Ja. Wobei hast du halt nicht, immer, ne?
Nicht
weil
viel, aber.
Hast du halt immer wegen der Hefe, also wegen der.
Ja, nee, finde ich ja nicht. Also. Ja.
Ja, dann hast du es halt nicht immer, sondern oft.
Ja, doch. Ja, ja, stimmt schon.
Aber stimmt, die Nuss ist geröstet. Das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied. Mhm. Du hast echt eine gute Nase. Das wird zunehmend gruselig. Hm. Er verliert seine Perlage sehr schnell.
Hm.
Hm. Das gefällt mir nicht. Oh, warte. Hm. Trink mal einen Schluck.
Ja.
Also nicht spucken, trinken.
Ach so, okay.
Der hat halt trotz.
Ah, da kommt sie wieder.
Genau, da kommt, ne?
Witzig. Mhm.
Sehr witzig.
Ja. Ja, sehr eigen, ne?
Ja.
Was hat eigentlich der Chat? Sagt er was?
Der Chat sagt nichts, ne.
Nee,
der Chat sagt, Cremant riecht wie Chips.
Also alles, ich meine jetzt so sagt. Insgesamt, ist aber nee, schon insgesamt
ein
Chat
ist,
da. Ja.
Ja, es ist ein Chat da, aber offensichtlich trinkt niemand mit uns oder kaum jemand.
Oh, okay.
Also ich weiß nicht, Twitter sagt gerade, doch, da ist noch einer ist noch dabei. Stefan. Ah nee, das ist der auch im Chat trinkt. Immerhin einer trinkt mit uns, das ist doch mal was. Haut mich jetzt aber nicht so um wie letztes Jahr, der Jura. Hm? Aber schön.
Hm.
Schön saftig.
Ja, der letztes Jahr war nochmal ein Tick einprägsamer und dann auch ein.
Aber auch komplizierter.
Kantiger auch.
Ja, kantiger, aber auch komplizierter. Also den kannst du auch nicht jedem geben.
Ja,
also das, die Erfahrung habe ich dann gemacht. Ich hatte den dann Silvester mit zur Sendung. Und der hat jetzt schon erstaunte Blicke geerntet, sagen wir mal so.
Hm? Ja. Schön, aber nicht wirklich.
Jetzt nicht der Burner.
Nicht der Burner. Ja, man sollte so Cremant auch nicht unterschätzen. Also.
Das
machen. Also die Herstellung von
Ach so,
Cremant, ich der Champagner. Das wäre jetzt ist einfach auch nochmal was anderes natürlich, als jetzt einfach einen Stillwein zu machen. Braucht man, glaube ich, auch einfach viel Erfahrung für. Aber, also, gefällt mir schon. Ist schon schön, aber ist nicht so.
Ich habe zufälligerweise, habe ich hier noch einen Rest von dem Cremant im Elsass stehen, den wir vor einem Monat getrunken haben.
Ja.
Ich guck mal, wie der jetzt ist.
Moment. Achso. Ja, mach mal.
Nee, ist nicht besser geworden als beim letzten Mal. Aber wollte ich jetzt nochmal wissen. Ich weiß nicht, der ist mir, also der aus dem Jura hier, vielleicht verändert er sich auch noch ein bisschen, aber der ist mir ein bisschen zu süß. Ja, der ist mir zu süß. So Asti, ne? Nee, wir werden keine Freunde.
Nee, wir auch nicht.
Weg mit dir. Irgendwann trete ich hier nochmal mein Spuck Dingsi um. Und dann wird's fies. Eieiei.
Nee, zu süß finde ich ihn nicht, muss ich sagen. Das ist finde ich okay.
Dann ist es vielleicht für was anderes, aber also für mich wirkt es süß, so rum.
Wir lassen ihn jetzt mal stehen und gucken nochmal.
Okay, Chef. Womit geht's weiter? Rot oder weiß?
Nee, weiß.
Nee, weiß. Hör auf, weiß. Chichal.
Chichal kommt aus der Touraine.
Mhm.
Was ja bekanntlich ein Anbaugebiet der Loire ist.
Ach, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein.
Und dieses Anbaugebiet ist halt vor allen Dingen ein Sauvignon Blanc Anbaugebiet, das wir halt jetzt auch im Glas haben.
Mhm.
Da gibt es dann noch so kleine Einschübe von Chenin Blanc auch und
Einschübe, jetzt nicht in diesem Wein, den wir trinken, sondern nee, in den Weinbergen.
Genau, ja, in den Weinbergen. Ja, also es gibt noch mal so einzelne Appellationen, die in denen dann Chenin Blanc angebaut wird.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen ist es halt Sauvignon Blanc und dann verschiedene Rotweinsorten eben. Also die ganze Touraine ist halt geht sozusagen von Chevigny. Warst du schon mal an der Loire? Also jetzt abgesehen von Saumur-Reise?
Nein, leider nein. Okay.
Da sind halt diese ganzen wunderbaren Fotomotive, also dieses Schloss, was irgendwie diese Bögen über den so einen Nebenfluss der Loire hat, ja. Mhm. So diese ganzen alten Königsstädte und Chevigny zum Beispiel ist, da steht, glaube ich, die Vorlage für Schloss Mühlenhof aus Tim und Struppi. Weißt du, wo Captain Haddock kauft irgendwie, der hat ja so ein Schloss gekauft.
Boah, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, steht irgendwie.
Muss ich nochmal rauskramen, liegt hier.
Chevigny, glaube ich. Azay de Rideau beispielsweise. Und so, also muss man eigentlich mal gesehen haben, diese ganze Ecke. Und Touraine ist so, also die wichtigsten Sauvignon Blanc Appellationen sind eigentlich Puy Fumé, Sancerre und daneben an auch Ménétou Salon. Das sind auch die hochpreisigsten. Also da kosten die Weine meistens so ab 16, 17 Euro. Weil sie halt wirklich auch spezielle Böden da haben und dann ist die Touraine ist eher so das Gebiet für günstigere Sauvignon Blancs.
Mhm. Ich finde den in der Nase gerade sehr, sehr spektakulär. So ein bisschen wie Apfelbrause.
Mhm.
Mhm. Apfelrosenbrause.
Mhm. Ja. Das ist echt abgefahren.
Irre, oder?
Ja, total.
Was ist denn da noch?
Apfelrosenbrause ist gut, ja. Es ist schon auch so ein bisschen was von Stachelbeer und Johannisbeer mit dahinter.
Ja.
Aber es ist halt nicht so ausgeprägt wie bei vielen von diesen sehr grün wirkenden Sauvignons, ne?
Und noch irgendwas Gummiartiges. Sowas habe ich lange nicht gerochen.
Das ist toll.
Also sowas, so ein komisches Durcheinander. Der Chat sagt übrigens, der zweite Cremant riecht, also der Cremant ist ja, der Cremant riecht wie Crunchips Western Style. Und schreibt dann der oder? Fragezeichen. Meine Antwort lautet, keine Ahnung, ich esse sowas nicht. Trinkst du schon?
Nee.
Das ist echt mal. Das riecht wie so jede Menge Gemüse und alles Mögliche zusammengeworfen. Okay, ich guck mal. Mhm. Mein lieber Herr Gesangsfan, was ist denn das?
Das ist schon auch ein bisschen exotisch. Also schon ein bisschen Maracuja-Papaya mit drin.
Maracuja-Papaya? Nee, was war denn das? Was war Passionsfrucht? War Maracuja, ne?
Naja, das ist vor allem Maracuja. Schon.
Aber
es ist halt nicht so blenderartig, sondern es ist so richtig, also
toll.
Wunderbar integriert irgendwie. Es ist halt nicht so eine, wie man das gerne mal bei Sauvignon Blanc hat, so eine explosive Maracuja-Frucht, die einem so um die Ohren geklatscht wird und danach kommt nicht mehr viel, sondern das zieht sich so schön durch. Ne,
von der Nase. Was für eine wahnsinnige Hitze hat der? Was ist denn 12%? Der hat so, oder? Der ist so heiß.
Läufig?
Räudig, läufig. Räudig, läufige Gummiapfelrose. Der ist echt anstrengend, ne?
Ja.
Also wenn du den irgendwie in Gesellschaft auf den Tisch stellst, da gucken erstmal alle blöd. Cool.
Ja, oder sie nehmen nur die Maracuja wahr.
Nee, das schaffst du nicht. Ich glaube nicht, dass du das schaffst, nur die Maracuja wahr zu nehmen. Merkst du, wie lange der im Mund noch weiter arbeitet?
Ja, ja. Das ist super.
Boah.
Ja, 13,90 die Flasche.
Kannst du nichts so sagen.
Also nee, das ist absolut nicht. Das ist wirklich toll. Also sehr markant, sehr, sehr eigenständig, irgendwie sehr charaktervoll.
Das ist echt cool. Das ist, ja. Großartig. Geiler Scheiß.
Ich bin ja jetzt auch wirklich so gar kein Sauvignon Blanc Freund, ne? Also es gibt tolle Sachen, aber selten. Und das meiste ist mir sonst irgendwie zu viel einfach, so zu viel, so wie soll ich sagen? Es wirkt häufig so aufgesetzt, es ist irgendwie so wenig geschmeidig oder elegant, aber das ist echt schön.
Von dem Winzer würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr probieren. Von der Winzerin Noëlla Morantin. Genau.
Noëlla Morantin, die macht irgendwie seit 2009 ihr eigenes Ding.
Cool.
Und vorher irgendwie für verschiedene andere gearbeitet und hat irgendwie 2009 so ein paar Hektar von einem Bio-Weingut namens Clos de Roche Blanche übernehmen können und weil die wollten irgendwie weniger Hektar haben, sie hat dann die Hektar dazu gekauft. Also oder überhaupt ihre ersten Hektar sozusagen da gekauft und dann teilweise eben bei Dingen, glaube ich, sogar noch ihre Weine dann auch in den Keller gelegt. Und macht halt Sauvignon Blanc und Chardonnay und Gamay.
Mhm. Und ein Malbec macht sie auch.
Ja, genau, einen Co.
Sehe ich gerade, ja. Was heißt das, ein Co?
Co ist, ist eigentlich der Name für Malbec.
Ach so.
Ja. Also an der Loire wird da eigentlich nur Co genannt und häufig eben auch im Cahors in Südwestfrankreich. Das ist sozusagen die zweite Heimat in Frankreich für den Malbec.
Das ist wirklich, ich finde das wirklich unglaublich. Das ist super. Mhm.
Ja.
Boah, ich kann überhaupt nicht aufhören, den zu trinken. Das endet desaströs.
Also im Sinne von alkoholisch finde ich ihn jetzt gar nicht, ne? Also
nee, das ist überhaupt nicht
brandig oder so.
Nee, ne? nee, das meine ich auch nicht mit Hitze.
Ja, okay.
Der, so eine Hitze wie, so wie Meerrettich, so eine Hitze, die nur im Mund bleibt. Also, blöder Vergleich.
Da denke ich dann eher an Schärfe, also Hitze durch Schärfe.
Mhm. Toll.
Mhm. Ja, finde ich auch.
Hast du den eigentlich ausgesucht oder hat Alex den ausgesucht? Also hast du gesagt, mach uns mal irgendwie 6 tolle Weine oder hast du...
Nee. Also wir haben es mehr oder weniger zusammen besprochen. Also ich habe, glaube ich, ein paar Vorschläge gemacht.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, was er noch hat von denen. Und weil manche Sachen gehen dann einfach auch schnell weg. Und von dem dritten jetzt, was wir gleich noch haben, von denen wollte ich ursprünglich den Schaumwein haben. Ich wollte eigentlich so eine reine Loire-Sache machen, aber der hat sich dann irgendwie zu schnell abverkauft, sodass nicht klar war, ob dann noch jeder, der jetzt ein Paket kaufen will, dann auch noch irgendwie zuschlagen kann. Und deswegen haben wir dann Bourgogne Forst genommen. Also das war dann beispielsweise Alex irgendwie Empfehlung. Ich glaube, hier den Chéchal, den wollte ich mit dabei haben und Alex hat dann nochmal den Rotwein vorgeschlagen, den wir gleich haben.
Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass es nicht mehr besser werden kann, ne?
Nur anders.
Genau. Verlierer gibt's bei uns nicht, nur zweite Gewinner. Toll, der ist toll, dieser Chéchal ist super.
Ja, da will man direkt auch nochmal den probieren, der nochmal 6 Euro teurer ist.
Das dürfte doch dann nochmal, obwohl...
Ja, keine Ahnung.
Man weiß es immer nicht. Ja. Du meinst diesen LBL heißt der, ne? Heißt das was, LBL? Oder?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bestimmt.
Irgendwas wird's heißen, ja. Late Bottled Loire. Okay, nee. Ich denk da nochmal drüber nach, während ich den Rotwein öffne. Also, dieser Chéchal ist echt, also.
Klingklang.
Hab ich aber lange, auch länger nicht gehabt, dass ich so sehr verwirrt bin von einem Wein.
Les Longvignes.
Quoi? Les Longvignes. Longvignes. Die langen Wing.
Weng.
Weng.
Weng de France. Ja.
So.
Wir haben jetzt nochmal Wein von der Loire und zwar von Christian und Nathalie Chaussard. Ich glaube, auf der Flasche steht Nathalie.
Ein bisschen mehr Mikrofondisziplin,
ja, ja.
Bitte.
Ja, also ich glaube, auf der Flasche steht Nathalie Gobichet und Christian Chaussard.
Und echt? Auf der Flasche steht ja gar nichts. Bei mir auf der Flasche steht nichts. Ah doch, dann ja, der doch, Seite.
Rechts, links. Ja,
ich sehe es wieder nicht, weil es hier zu dunkel ist. Warte mal, Taschenlampe holen. Das kommt mit dem Alter, da muss ich immer irgendwie viel Licht haben, damit ich überhaupt was sehe. Nathalie Gobichet und Christian Chaussard.
Genau, weil Vin de France draufsteht, gibt es sozusagen keine genauere Herkunft. Die kann ich aber aufschlüsseln. Die beiden haben ein kleines Weingut an der
Entschuldigung, der riecht total geil auch. Entschuldigung. Boah. Hoffentlich ist er aber nachher im Mund auch so.
Also, die beiden haben Weingut an der Loire, und zwar an der Loire nicht mit E geschrieben, sondern einfach nur L-O-I-R. Also, mhm. Es gibt eigentlich zwei Loires. Die eine ist die große, die Loire mit E am Ende, und dann gibt's nochmal einen kleinen Nebenfluss, der heißt auch Loire. Und ist noch nördlicher. Und ist vor allen Dingen bekannt für eine Rebsorte, die auch eine wahrscheinlich relativ alte Rebsorte ist an der Loire. Man weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo sie herkommt und welche Eltern sie sozusagen hat, ja. Mhm. Und das ist der Pinot Donis. Das haben wir jetzt im Glas. Pinot Donis ist ein. Also Pinot wird anders geschrieben als jetzt der Pinot Noir, nämlich mit E-A-U am Ende.
Ah, Pinot.
Pinot, genau. Aber es deutet halt darauf hin, dass er sozusagen Pinot als Verwandten hat. Das konnte man aber nach DNA-Analysen nicht feststellen. Mhm. De facto hat er eine etwas ähnliche Form wie Pinot, also sozusagen die Rebe. Und er hat halt auch nicht so viel Farbstoff, ne? Also ist auch relativ kirschfarben, relativ durchsichtig, wie Pinot das eben auch ist, ne? Jetzt im Gegensatz zum Merlot oder sowas, ne?
Ich wollte gerade sagen, so durchsichtig ist ja, er nur
nicht. Nee, so durchsichtig nicht. Pinot ist jetzt auch nicht immer so durchsichtig, aber also er ist vielleicht ein bisschen dichter als ein Pinot, aber er ist halt viel weniger dicht jetzt als also Malbec beispielsweise, ja. Ist viel, viel dunkler, ne? Viel dichter. Genau, und diese Loire mit L-O-I-R-Region, die hat halt, vor allem diesen Pinot Donis. Und ist eine relativ, also weniger bekannte Region eben in diesem Gesamtbereich Loire. Und Chaussard hat vorher eine Zeit lang in Vouvray gearbeitet. Das ist wiederum in der Touraine. Das ist
Okay, das kenne ich sogar. Da habe ich noch irgendwas im Keller von.
Von Huet.
Genau. Wait. Genau. Ja, stimmt.
Und das ist eine Region beispielsweise in der Touraine.
Habe ich eigentlich alle meine Weine bei dir gekauft damals und nie getrunken?
Also wahrscheinlich, ja.
Ja, verdammt. Ja.
Genau, das ist die Region in der Touraine, die eben in der eben eigentlich nur Chenin angebaut wird. Mhm. Und da hat er eben auch sich mit Chenin beschäftigt, und er hat eben in seinem Weingut eben auch Chenin und Pinot Donis. Witzigerweise, oh ja, geil. Ich habe jetzt gerade erst meine Nase
reingemacht. Ah, okay, das ist super, oder?
Ja, toll.
Kräuterkruste.
Das sind so Rebsorten, die man einfach total selten hat und die auch an der Loire meistens irgendwie für Rosé und für Schaumwein auch verwendet werden und relativ selten ausgebaut werden, reinsortig ausgebaut werden. Wir haben mal, das hast du aber, glaube ich, damals nicht gekauft. Als ich mal vor Jahren mit dir bei Wein und Glas war.
Ja.
In Berlin. Da hatten die gerade, die haben ja so eine so einen Weinverbund mit anderen Weinhändlern. Die haben immer so einen Wein des Jahres. Mhm. Und da hatten die gerade einen Wein von der Domaine de la Belvière.
Heißt die? Nee, ja, sag Belvière. Das erinnere ich mich nicht dran.
Ja, so ein orangenes Etikett.
Und war er rot? War es ein Rotwein?
Ja.
Dann habe ich ihn bestimmt nicht gekauft. Weil
nee, das war eben auch Pinot Donis. Mhm. Ja. Auch von dieser Würze, von dieser Pfeffrigkeit her ähnlich. Das ist toll, ne?
Irre.
Also extrem pfeffrig, also wie Rosenpfeffer, ne?
Ja. Extrem trifft's auch wirklich.
Also, ja, es ist irre. Es ist wie. Also wenn dann auch so ein bisschen. Genau, das ist so ein bisschen. Erinnerst du dich an die Kistenmacher-Hängerer-Sendung? Da hatten wir diesen Muskat-Trollinger.
Ja.
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen was hat er davon.
Und vor allen Dingen hat der Pelz. Der muss noch stehen.
Ja. Der ist auch noch sehr jung, ist 2012. Mhm. Und ich glaube, man braucht dazu unbedingt einfach Entrecote. Wirklich so ganz dringend.
Wir brauchen jetzt dringend Entrecote. Mehrere Kilo. Habe ich nicht noch was im. Nee, habe ich nicht.
Aber super.
Toll.
Total schöner Wein.
Ja.
Wunderbar. Also ganz. Auch total eigener Charakter.
Auch im Mund.
Ja, also. Ja. Auch dieses Pfeffrige, aber dann so eine ganz schöne Weichheit auch irgendwie, ne? Also, so pelzig finde ich ihn gar nicht.
Ich schon. Aber ich bin da auch empfindlich, darum ich trinke. Hm. Ja.
Oh, geiler Wein. Geil. Ja. Weil er halt auch diese schöne Säure dabei hat. Das ist super frisch.
Das ist echt irre. Oh. Der riecht so ein bisschen, also den könntest du auch als Parfüm benutzen.
Ja. Ja.
Toll.
Oh.
Ja, das ist super. So Weine machen mir, genau solche Weine machen mir Spaß. Das ist nicht, da ist kein exzessiver Holzeinsatz drin. Also ich denke, das hat irgendwie im größeren alten Holz gelegen. Das ist irgendwie nicht überextrahiert oder so, ne? Das ist nicht zu konzentriert. Es wirkt irgendwie sozusagen, tut irgendwie ganz ehrlich.
Mhm.
Es ist nicht irgendwie überelegant oder so. Es hat irgendwie so ein bisschen was, ja, Bodenständiges. Und es hat einfach eine geile Würze und es ist total frisch. Super. Erinnerst du dich, dass ich dir irgendwann letztens mal, habe ich dir doch geschickt, ne?
Erinnerst du dich? Ist das das Letzte, was man mich fragen darf? Aber okay.
Ich hatte dir irgendwie so ein Weingut geschickt, wo ich gesagt hatte, also wenn ich mal irgendwann keinen Bock mehr habe, das würde ich kaufen wollen und da Wein machen. Das war so ein kleiner Gutshof irgendwie, 19. Anfang 20. Jahrhundert wahrscheinlich.
Bist du sicher, dass du mir das geschickt hast?
Ich meine schon.
Das kommt mir jetzt gerade sowas von gar nicht bekannt vor.
Echt nicht? Okay. Nee. Muss ich dir nochmal schicken. Das war jedenfalls genau da. Also sozusagen bei denen um die Ecke, witzigerweise. An der Loire.
Jetzt musst du nur noch dahin und so einen Wein machen. Wie lange braucht man, um sowas hinzukriegen? Wie lange braucht man, um sowas zu lernen? Weil Wein machen kann ja jeder Arsch, kann ja sogar ich. Aber
das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss einfach echt erstmal muss man ein Gefühl für das Land kriegen, was man dort kauft.
Ja.
Und wie was wo gut wächst. Wahrscheinlich muss man, je nachdem, in welchem Zustand auch der Weinberg ist, ne, brauchst du schon mal ein paar Jahre. Also wenn das irgendwie alles konventionell bearbeitet wurde und einigermaßen tot ist, der Boden, dann wirst du halt, also konventionell ist ja Quatsch. Also je nachdem, welchem Zustand der Weinberg halt ist, ne? Kann ja ganz unterschiedlich sein. Brauchst du vielleicht ein paar Jahre, bis das irgendwie auf einem Niveau ist, mit dem du gut arbeiten kannst. Naja, und dann musst du halt einfach selber wirklich ein Gefühl dafür kriegen, für das Wetter, für die richtigen Lesezeitpunkte, wie lange der Wein irgendwie auf der Maische steht und wie lange er im Fass liegt und so weiter, wenn du irgendwas abstechen musst oder so, keine Ahnung. Also schwer zu sagen. Mit vielen Rückschlägen wahrscheinlich. Also ich habe ja nur ganz wenig von dem mitbekommen, was Thorsten Goffin, der das mit organisiert hat da in Franken, der hat ja so ein Projekt Weinberg sozusagen mit einigen Kumpels an der Mosel, ne?
Ja.
Und da haben die, glaube ich, vor 4 Jahren angefangen. Und was die dort in den 4 Jahren erlebt haben, ja, das ist schon echt der Hammer, ja. Also da wirst du so demütig. Und ich habe ja nur irgendwie, also ich habe da noch nie mitgearbeitet, ich habe das immer noch mitgehört. Aber es ist so, ich glaube, es ist so typisch, ja. Also ich meine, die hatten einen, ich glaube, der erste Jahrgang war echt okay. Ne? Da hatten die eine vernünftige Menge und keine Krankheiten im Rebberg und so weiter. Beim zweiten sah es schon ganz anders aus. Da hatten die irgendwie alle möglichen Krankheiten im Rebberg und dann hatten sie auch noch Wildschweine. Der dritte Jahrgang.
Zwischenfrage. Sie hatten Wildschweine. Das heißt, da kommen da Wildschweine und fressen das alles weg?
Genau, genau.
Ah.
Ja.
Auch nicht in Ordnung.
Ja. Ich glaube, der dritte Jahrgang, den haben sie, glaube ich, gar nicht abgefüllt, weil nichts mehr übrig war. Und der vierte jetzt, also den sie gerade gelesen haben, da haben sie irgendwie eine Notlese gemacht, weil dann so viel Regen runterkommen sollte, bei relativ starker Wärme, so dass die Gefahr drohte, dass das alles irgendwie total schnell fault und verpilzt und so weiter. Das heißt, sie haben es auch nicht, glaube ich, zum optimalen Erntezeitpunkt reingeholt und so weiter und so fort. Das ist ein extrem schwieriges Geschäft. Also gerade dann auch so, ich denke mal da oben an der Loire, also es ist wirklich sehr nördlich. Oder bei uns in diesen nördlichen Gebieten, wie eben die Mosel das schon ist oder am Mittelrhein oder keine Ahnung, Saale-Unstrut oder sowas, das ist halt, da hast du einfach Wetter, ne? Und dann wird's, da wird's echt hart manchmal.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass Saale-Unstrut überteuert ist? Oder anders, hast du eigentlich auch das Gefühl, dass das irgendwie überteuert ist?
Ich kann das gar nicht gut beurteilen, weil ich von Saale-Unstrut noch gar nicht so viel gekauft und
ich auch nicht, habe. Aber immer wenn ich sehe, denke ich, wieso ist das so teuer? Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre es immer so 2-3 Euro teurer als eigentlich nötig.
Ja, kann sein.
Was wir gerade trinken, also den Longvigne, 16,50 übrigens. Mhm. Also ist nicht mehr billig, aber man merkt's, ne?
Ja, ich finde schon auch. Also ich würde für so einen Wein dieses Geld auch ausgeben.
Aber ganz locker, locker.
Also.
Den würde ich gerne mal weglegen und gucken.
Ja, ich auch.
Aber er ist dann wieder so teuer.
Ja, das ist wunderbar.
Irre. Also das ist ja jetzt echt mal nach diesem doch eher mauen Cremant zwei solche Dinge.
Den muss ich mir gleich nochmal.
Den Cremant?
Ja, muss ich gleich nochmal gucken, ob wir dem gerecht geworden sind oder nicht.
Sind wir. Wir werden immer allem gerecht, denn wir sind Vrind. Ja, ich guck mal. Denn wir sind die Flaschen. Nee, der Cremant, der, da kommt auch nichts mehr. Der wird nicht besser. Doch, wird er. Oh. Im Mund wird er. Also in der Nase nicht.
Hm. Im Mund kommt, ist jetzt mehr Gebäck.
Ja, mehr Gebäck im Mund. Hm. So will man's. Hm. Ich habe jetzt so ein bisschen das Problem.
Auch mehr Schaum.
Das stimmt. Aber es ist trotzdem, da wären wir trotzdem keine Freunde.
Aber ist auch besser geworden, ne? Das ist wie also im November, geworden, ja. Also wie in der November-Sendung.
Genau, wie vor einem Monat. Hm.
Hm. Wie vor einem Monat. Braucht der Cremant Zeit.
Aber dieser
sollte man Cremant einfach auch häufiger dekantieren.
Genau. Möglichst mit großer Oberfläche, sehr großer Oberfläche. Also dieser Rote, der ist wirklich toll. Und ich bin ja nur echt kein allzu großer Freund von Rotwein. Was natürlich auch Quatsch ist, ein schöner Rotwein. Aber wenn ich die Wahl habe, greife ich immer zum Weißen.
Und warum? Ich bin ja der Meinung, ich auch.
Warum?
Und ich bin ja der Meinung, sobald diese Frische.
Ja.
Also für mich entscheidet einfach wirklich Frische. Nur noch dieses Frische.
Ja.
Ich brauche irgendwie eine Frische im Wein. Und
das hast du bei Rotwein nicht sehr selten, ja.
Zu selten, ja, finde ich auch. Genau.
Wir hatten mal irgendwas vom Landoc, der war frisch. Was war denn das?
Du meinst diese...
Clavel, war das Clavel? Das war Clavel. Den fand ich sehr frisch. Also, ne? War das nicht Clavel? Doch.
In einer Sendung meinst du
jetzt? Nee.
Ach so, ja, damals. So, damals. Ja, damals.
Als wir noch getrunken haben. Noch
Pinade Picard gekauft haben. Ja.
Ja, heute sind wir weiter.
Nö.
Ich finde, ich mag die Kataloge ja so gerne von Pinade Picard.
Und so ja nicht.
Adjektivsammlung halt, ne? Wer kann mehr Adjektive in der Weinbeschreibung?
Ja, also es ist schon außergewöhnlich. Es
ist außergewöhnliches Gelaber, aber ich mag es irgendwie.
Ja, ich habe mal gehört, dass der Texter irgendwann gegangen ist.
Oh.
Oder gegangen wurde, das weiß, kann ich wirklich nicht sagen. Aber dann gab es einen Aufschrei in der Fanszene,
ja.
Dass man doch bitte zum alten Stil zurückkehren möge. Und dann haben die den halt irgendwie bekniet, wieder zurückzukommen. Ja, das ist schon prägnanter Stil.
Worüber reden wir? Wir reden über Pinade Picard. Das ist ein Weinhändler, also ein Weinversand, die einen sehr, sehr umfangreichen Katalog herausgeben. Und umfangreich nicht im Sinne von Auswahl, also nicht im Sinne von Sortiment, sondern umfangreich im Sinne von Text zum Sortiment. Also es ist gefühlt ist das ein Buch, was du liest. Und das immer in höchsten Tönen die Winzer lobt und die Wein und die Landschaft und der Bäcker nebenan, als wir durch das Dorf fuhren, um den Winzer zu besuchen, machten wir kurz Halt beim Messerschleifer, der uns ein Lagioll anfertigte, mit dem wir das frische Brot des Bäckers, das ist ein ungeheures Geschwätz, aber super.
Ja, und wirklich auch einer der wichtigen Weinehändler, also,
ja,
also online, auch online
Weinehändler. Der hat auch tolle Sachen. Das auch mal, das ist, ja. Das ganze Van Volksem-Zeug, womit ich mich ein Jahr lang vollgeschüttet habe, habe ich alles von dem gehabt. Was, ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich gerne einen ganzen Karton von diesem Rotwein kaufen würde. Aber der kostet, kostet halt 16,50.
Musst du halt einen halben Karton kaufen. Ja, aber dann ja auch den Sauvignon Blanc nicht beiseite lassen. Den
Sauvignon, du meinst den Chicharl? Das sind noch, meinst du noch so zwei Flächen Chicharl und eine LBL, ja?
Ja, ich hätte noch ein paar andere Sachen aus Alex Katalog, die ich empfehlen könnte. gerade in der letzten FLE habe ich einen Wein auch ausgewählt vom Alex, weil ich ihn wirklich genial finde.
Sprich.
Das ist die Domaine des Enfants aus dem Roussillon.
Domaine des Enfants?
Ja, Domaine des Enfants, Roussillon. Mhm. Der Wein heißt Tabula Rasa und ist ein im Prinzip auch ein gemischter Satz aus
weißen des Enfants oder Les Enfants Sauvages?
Nee, des Enfants.
Warte. Des Enfants, da, okay.
Ja. Das ist im Prinzip ein, also die Geschichte ist deswegen schön, weil der Alex halt diesen dieses Weingut mitgegründet hat. Oh. Der hat zusammen mit dem Marcel Bühler ist Schweizer, zusammen studiert in Geisenheim. Und der Marcel Bühler wollte dann eigentlich in Priorat, also in Spanien, wollte der sich ein Weinberg kaufen oder pachten oder wie auch immer. Und hat da aber nichts Geeignetes gefunden, was also seiner Idee entsprochen hätte und war irgendwie zu teuer und was auch immer. Und er ist dann irgendwie, hat dann irgendwann angefangen, so ein bisschen auf der französischen Seite zu suchen. Und Roussillon ist halt, das ist ja quasi der Bahnhof von Perpignan, wenn ihr das noch was sagt.
Ah, oh, ja.
Dali, also ja. Dali hat er auf der spanischen Seite gelebt, aber Perpignan ist sozusagen die letzte große Stadt vor der spanischen Grenze, also vor den Pyrenäen, und um neben Perpignan liegen einige bekannte Orte für Süßwein, also Mori, Banyuls und Rivesalt, ne? Du erinnerst dich an Rivesalt? Genau. Also
wehmütig
erinnere genau, ich mich. Bekannt für Süßwein. Und witzigerweise, es gibt dort ähnliche Schieferböden wie im Priorat, schwarzen, also sehr dunklen Schiefer. Aber dazu irgendwie noch 50 andere Bodensorten, Mischarten, weil im Prinzip dieses Roussillon ist wie so ein Amphitheater. Also es öffnet sich zum Mittelmeer hin und im Hintergrund sind Berge, also im Süden eben dann auch die Pyrenäen, und diese sind im Prinzip wirkt das Massiv Central da mit rein, drei oder vier verschiedene Mittelgebirge, die sozusagen gegeneinander gearbeitet haben und verschiedenste Gesteinsarten ineinander geschoben haben. Und insofern hast du als Winzer irgendwie teilweise auf ein paar Hektaren die unterschiedlichsten Böden, also mit denen du spielen kannst. Ne?
Spielen im Sinne von Assemblage,
ja,
ne?
Ja, im Sinne von, genau, Assemblage, im Sinne von welcher Boden, welche Parzellen passen jetzt zu welcher Rebsorte am besten, und du hast echt eine große Auswahl oder eine große Möglichkeit zu experimentieren. Und das Schöne ist halt, du kannst da immer noch preisgünstig Weinberge kaufen, weil Roussillon und Languedoc haben halt ein Problem, weil dort immer zu viel Wein produziert worden ist.
Aha.
Ja. Also vor allen Dingen auch zu viel Massenwein. Ne? Aber es gibt halt viele alte Weinberge da noch. Und der Bühler hat halt einen gefunden. Es gibt einen Deutschen beispielsweise, Thorsten Teibert, der hat die Domaine de l'Horizon gegründet vor einigen Jahren. Das ist auch mittlerweile eine der besten Domänen da. Es gibt Leute aus Neuseeland, aus England, von überall her, die dort so ein bisschen Weinberge kaufen, weil man da halt genial Wein machen kann. Und ist vor allen Dingen Rotweingebiet, aber ich mag halt total gerne die Weißen aus der Ecke. Also weil die einfach nochmal viel wilder und irgendwie so ursprünglicher sind. Erinnerst du dich noch an diesen Weißwein mit dem blauen Etikett, mit der La Petite Bagneuse?
La Petite Bagneuse, ja, genau. den fand ich so toll, da hatte ich mir dann einen Karton von geholt sogar noch.
Ja, genau, schön, ja. Das ist auch aus der Ecke.
Ah ja.
Im Prinzip, ne?
Ja. Der war schön.
Ja, also so diese weißen Weine aus der Ecke, die haben halt nicht diese Frucht, die wir in vielen anderen Weißweinen haben. Mhm. Also wir haben ja bei uns in Deutschland eigentlich eher fruchtbetonte Weine. Das hier von der Loire ist total fruchtbetont. Ne? Mhm. Das von da unten ist halt eher so irgendwie karg, irgendwie mehr Stein und Kräuter und sowas. Ne? Und trotzdem eben voll. Also es ist reif, aber eben nicht die reife Frucht, sondern was anderes halt. Ne?
22,50 die Flasche.
Ja, es ist teuer, aber...
Es ist ein Stück über meine Alltagsschmerzgrenze.
Er ist auch kein Alltagswein.
Nein?
Nee, das ist dann schon ein Weihnachtswein. Oh. Kauf dir den mal zu Weihnachten.
Okay, Chef. Aber diesen Longvigne? Ich bin echt lange nicht mehr so angetan von einem Rotwein gewesen. Ich hatte vor einem Jahr oder sowas mal aus Österreich einen. Rochus hieß der. Der war auch sehr lecker. Aber was völlig anderes. Von daher brauchen wir den jetzt gar nicht einzuschieben hier. Toll. Mhm. Ach, so schön. Ich finde das immer schön, wenn dann direkt so zwei Weine übrig bleiben von der Sendung. Die kannst du schön in den Kühlschrank stellen und dann hast du die nächsten 8 Tage was zu trinken. Herrlich. Mhm. Das ist echt eine gute Wahl. Echt.
Ja, sehr schön. Also ich bin auch sehr, sehr glücklich mit den Weinen.
Der rote, der wird, boah, wie saftig der wird, wenn der mal ein bisschen im Glas gestanden hat. Herrlich. Naja, und den... Den Cremant schütt mal weg. Mach mal die Felgen mit sauber. Ja, trinkst du das immer nach den Sendungen? Trinkst du das immer alles auf?
Nee.
Ich nehme mich auch nicht. Ich stelle in meinen Kühlschrank. Denke mir, ja, hast du ein bisschen. Und irgendwann denke ich, ach mein Gott.
Also wenn wir jetzt hier mit dem Double Feature haben wir jetzt irgendwie.
Welches Double Feature?
Ja, mal sehen.
Aber bevor wir jetzt gar nichts mehr sagen und nur noch rumröcheln, beenden wir die Sendung, oder?
Ja, sagen wir frohe Weihnachten.
Ja, genau. Ja, frohes Fest. Die Weine haben... Ach, ist herrlich. Ein bisschen doof ist, der Cremant ist nicht so geil. Irgendwie ein geilerer Cremant wäre noch geil. Was rede ich? Ein geilerer Cremant wäre noch geil.
Ja, super.
Ja.
Was kann ich jetzt da auch nicht?
Wenn ihr irgendwo diesen billigen von der Domaine Rollet bekommt, nehmt den.
Ich weiß gar nicht, ob.
Aber den muss man dann auch wieder irgendwo anders bestellen. Dann kostet wieder so viel Versandkosten. Dass
ich ich gucke gerade, ob ich hier beim Alex sonst noch was finde gerade so.
Was
so
war denn mit den wir vor 2 Jahren hatten, diesen Bouvet La Dubé?
Ja gut, das ist jetzt im Gegensatz zu dem, was Alex hat, halt so, das ist ja der größte Cremant-Erzeuger an der Loire. Das ist halt so klassischer, typischer, konventionell gemachter Cremant, ne? Das ist... Nee, ich gucke da gerade, wenn man irgendwie sowieso nochmal beim Alex bestellt, ob da noch was anderes da ist an Cremant. Aber jetzt so hoppla hopp finde ich da auch nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das kann ich direkt empfehlen. Dummidumm?
Nee.
Lassen wir es einfach mal dabei.
Dann lassen wir es dabei. Frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im Januar, also die Weinflaschen und ihr hören sich wieder im Januar. Das war nämlich unsere Weinsendung für den Monat Dezember 2014. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.